Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen.
Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast und wir sprechen wieder natürlich über das Thema Zinsen, Geldpolitik und auch ein bisschen Währungen.
Andi Groß aus dem Studio des Börsenradio. Grüße nach Frankfurt. Andreas, das Wort Talfahrt, das mag die Börse ja gar nicht. Es sei denn, jetzt kommt's, es beschreibt die Inflation. Dann leuchten die Anlegeraugen. Beginnen wir also mit den jüngsten Inflationszahlen, schauen aber zunächst mal auf den Euroraum. Wie ordnest du die Zahlen ein, die jüngsten Zahlen für November?
Ja, die Inflationsklempner, jetzt sage ich das mal aus dem Hause der EZB, sind auf einem guten Wege, also die Reparatur zu Ende zu bringen. Man hat den Eindruck, es geht alles so in die Richtung, wie wir uns das vorgestellt haben. Nicht nur wir, sondern auch die im Euro-Tower. Also wir schauen mal auf die nackten Tatsachen. 2,4%. Man kann schon sagen, nur 2,4% die Inflation im Euroraum im Monat November. Das ist schon, ja, man könnte sagen, fast auf Ziel, weil die EZB will ja Richtung 2%. Die Erwartungshaltung am Markt, die war etwas drüber. Die lag so bei 2,7 bis 2,9%. Das heißt, Andi, das ist schon ein Etappenerfolg, so will ich das mal nennen. Mit 2,4% ist das eine Inflation, die wir im Vergleich, und jetzt müssen wir uns nochmal anschauen, wo wir herkommen. Ich habe nochmal nachgeschaut, im November 2022, da waren wir bei 10,1%, im Oktober vor einem Monat noch bei 2,9%. Es geht also weiter runter. Wir können gleich mal drüber sprechen, ist das jetzt ein Trend, der sich in dieser Dynamik fortsetzt oder nicht? Das ist jetzt die spannende Frage, aber die Zahl an sich erstmal in der Gesamtrate eine positive Nachricht. Schauen wir auf die Kerninflation, also ohne Nahrungsmittel und Energie, dann liegen wir noch deutlich höher, nämlich bei 3,6%. Das ist erstmal die Ausgangslage und jetzt müssen die Geldpolitiker sehen, was sie daraus machen.
Ja, du hast es gesagt. Lass uns sprechen, was das für den Trend bedeutet. Ich will es mal zuspitzen. Ist die Inflation besiegt oder spucken Weselski und Co. mit ihren Lohnrunden dann doch wieder in die Inflationssuppe?
Ja, das könnte so eine zweite Welle auslösen natürlich. Also das Stichwort Lohnpreisspirale, das ist nicht vom Tisch. Und bei Forderungen hier von 11%, das ist ja das erste Angebot, das ist natürlich nicht eine Forderung in dem Falle bei der GDL, sondern das Angebot der Bahn. Und wenn das dann nicht ausreicht und man deutlich mehr will als 11%, dann sind das natürlich Gefahrenmomente, die die Geldpolitiker auch im Blick haben. Das kann die Inflation nochmal in einer zweiten Welle durchaus nach oben bringen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich schon, der Trend geht nach unten. Das liegt aber auch vor allen Dingen an Basiseffekten. Wir waren natürlich in den Vormonaten deutlich höher. Und die Energiepreise sind jetzt im November, im Oktober, November, im frühen Winter des Jahres 2023 eben deutlich tiefer als vor einem Jahr. Und der Basiseffekt, der ist der, der uns jetzt vor allen Dingen nach unten drückt. Dieser Basiseffekt als Rückenwindfaktor für eine weiter sinkende Inflation, der wird in diesem Momentum uns in den nächsten Monaten nicht mehr helfen. Wir werden das jetzt schon im Monat Dezember sehen. Im Dezember 2022, also vor einem Jahr, gingen die Energiepreise schon deutlich zurück, und zwar um 6,6%. Und jetzt werden wir im kommenden Monat keinen positiven Basiseffekt mehr sehen. Möglicherweise wird dann sogar wieder eine 3 vor dem Komma stehen bei der Inflation. Also noch einmal 2,4% die Inflation im November im Euroraum. Nicht erschrecken, im Dezember könnten wir wieder eine 3 vor dem Komma haben. Im Trend aber dann in den nächsten Monaten, Januar, Februar, März, April, Mai, im ersten Halbjahr des nächsten Jahres 2024, werden wir eine Gesamtrate sehen, die sich weiter in Richtung 2% bewegen wird, aber weiterhin noch oberhalb des Zieles der EZB. Und das bedeutet ja weiterhin 2% oder darunter. Also der Trend stimmt. Es wird aber nicht in dem Tempo weiter nach unten gehen und auch die Kernrate, die noch über 3% ist, wird noch längere Zeit brauchen, um dann diesen Weg auch Richtung 2% zu gehen.
Die Notenbanker sagen ja immer, sie gucken auf die Zahlen, sie schauen sich an, wie sich das Ganze entwickelt. Was bedeutet das jetzt für zunächst einmal den europäischen Part, für die EZB? Öffnet das vielleicht die Drehtür zu sinkenden Zinsen schon?
Also ich habe mir vor unserer Sendung, vor dem Podcast nochmal die Erwartungshaltung an den Märkten angeschaut. Das ist schon erstaunlich. Also fast ausgemachte Sache ist, dass die EZB im kommenden Jahr an die viermal die Zinsen senken wird, viermal um jeweils einen Viertelprozentpunkt. 4 × 25, also das wären 100 Basispunkte. Mit einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit wird sogar eine fünfte Senkung jetzt schon eingepreist. Eine fünfte Senkung. Und losgehen soll alles schon im April, also zur Osternzeit, beim Ostereiersuchen im April 2024. Ich finde, da ist ein Stück weit zu viel Zinsoptimismus drin, ob die EZB in diesem Tempo wirklich eine ganze Reihe von Zinssenkungen im nächsten Jahr durchführen wird. Da bin ich doch skeptisch, aber im Moment ist das die Markterwartung und die Markterwartung macht die Kurse. Deswegen sehen wir auch den Optimismus im Moment bei den Aktienmärkten, aber sollte das nicht in dem Tempo mit der Inflation runtergehen, sollten wir doch nochmal einen Hauch von Lohnpreisspirale sehen. Denke ich, dass der Optimismus hier verfrüht ist und viel zu weit greift. Also ich sehe das in diesem Ausmaße noch nicht.
Na, du hattest ja Vertreter von beiden Notenbanken, Zentralbanken bei dir auf der Eurofinance Week, also die EZB mit Lagarde und Mary Daly von der Fed aus San Francisco. Ja, gehen wir doch jetzt auch gedanklich in Richtung USA. Da gab es ja gestern Preisdaten. Wie sind die ausgefallen? Wie kamen die an?
Ja, da schaute man auf den sogenannten PCE-Deflator. Jetzt wird es ein bisschen technisch für Oktober, da hängen wir noch ein paar Tage zurück. Der PCE-Deflator ist was anderes als der CPI. CPI sind die Verbraucherpreiszahlen, also das ist die typische Inflation. Und der PCE-Deflator, auf den die Fed ja hinter den Kulissen, so sagt man, sogar noch ein bisschen stärker schaut als auf die CPI-Daten, dieser PCE-Deflator. Das ist ein Preisindex, der sich noch stärker an den persönlichen Konsumausgaben und am persönlichen Konsumverhalten der Amerikaner orientiert. Und dieser Deflator ist flexibler in der Ausgestaltung, in der Berechnung. Ändern sich die Konsumgewohnheiten, wird dieser Deflator angepasst. Und ich habe nochmal nachgeschaut, der lag jetzt im Oktober bei 3,5%, also auch über 3% noch, weit weg von den 2% vom Ziel der Fed. Im Monatsvergleich ist er leicht gestiegen um 0,2%. Ganz kurz, auch hier ist es zu früh zu sagen, die Fed hat in den Kampf gewonnen gegen die Inflation. Sie hat natürlich noch ein zweites Mandat. Sie muss den Arbeitsmarkt ebenfalls robust halten. Die Fed hat weiterhin die Herausforderung, sie darf den Karren nicht gegen die Wand fahren. Das ist aber auch das Problem für die EZB, keine Rezession zu verursachen mit diesen massiven Zinsanhebungen. Und in Amerika sieht man es noch relativ gelassen. Auch hier rechnet der Markt mit Zinssenkungen ab dem Sommer, allerdings erst ab dem Sommer 2024, denn die amerikanische Wirtschaft ist insgesamt robuster aufgestellt als die im Euroraum. Es sieht weiterhin nicht nach einer Rezession in den USA aus.
Der Dollar, der hat zuletzt ordentlich was aufs Dach bekommen, 1,10 stand mal zum Euro. Wie fällt dein Zwischenfazit aus für Euro-Dollar?
Der hat wirklich was auf die Mütze bekommen. Der ging ja runter bis auf 1,05 der Euro. Wir waren im Sommer bei 1,12. Alles war dollarpositiv. Und auf einmal drehte sich dann der Wind. Und ja, es war einfach so, dass zu viel Dollar-Optimismus schon eingepreist war. Und jetzt wird immer mehr klar, das war es wahrscheinlich mit den Zinsanhebungen in den USA. Der nächste Schritt auch in den USA wird ein Schritt nach unten sein. Und mit jeder Konjunkturzahl in den USA, die jetzt eher negativ überrascht, mit jeder Preiszahl, die uns zeigt, die Inflation geht weiter runter, geht das Hintertürchen, was noch so ein bisschen auf war, für vielleicht doch noch mal eine Zinsanhebung immer weiter zu. Ich würde sagen, die Tür ist zugefallen. Ich rechne nicht mehr mit einer weiteren Zinsanhebung durch die US-Notenbank. Und damit fehlt die Fantasie für den Dollar. Und jetzt dreht sich das Blatt. Und jetzt merkt man auf einmal, dass der Euro wieder an Boden gut machen kann. Wir sind von 1,05 im Oktober jetzt wieder auf 1,09 gestiegen. Gestern ging es ein bisschen runter mit dem Euro nach diesen sehr, sehr positiven Inflationsdaten. Also diese schwache Preisentwicklung ist natürlich auch dann negativ für den Euro wiederum. Nächstes Ziel wäre die 1,10. Vielleicht sehen wir wieder die 1,12. Da waren wir mal im Sommer 2023. Aber aus der Dollarstärke kommt jetzt eher ein bisschen Momentum für den Euro, ein bisschen Momentum. Letztlich ist es ein Unentschieden, weil beide Notenbanken werden die Zinsen senken. Die Frage ist, wer wird damit früher beginnen, die EZB oder die Fed? Also es wird ja keinen von den beiden Währungen geben, der jetzt wirklich enorm auf der Gewinnerstraße sein wird in den nächsten Wochen und Monaten. Eher ist es ein Pendeln zwischen der 1,08 und der 1,12 bei Euro-Dollar.
Dann hast du einen Ausflug gemacht nach Berlin, allerdings nicht, um das für die Reinigung eingepackte Brandenburger Tor zu bedauern. Nein, es stand die 75-Jahr-Feier der KfW auf dem Programm. Und das in diesen politisch höchst spannenden Tagen, da muss man ja aufpassen, nicht in ein Haushaltsloch zu fallen.
In der Tat, und das war wirklich mittendrin, statt nur dabei, auch der Bundeskanzler schaute kurz vorbei, wirklich nur für seine Rede und huschte dann auch backstage ganz schnell wieder weg, weil es war ja Koalitionsausschuss am Mittwochabend und die Berliner Ampel sucht weiterhin nach einem Plan B. Es geht um 17 Milliarden Minimum für das nächste Jahr, die man jetzt irgendwie ja suchen muss, beziehungsweise weniger ausgeben darf. Das wollen wir gar nicht alles diskutieren, aber es ging natürlich bei 75 Jahren KfW um die Transformation unseres Landes. Die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, so heißt sie formal juristisch, vor 75 Jahren gegründet, im Wiederaufbau oder im Neuaufbau unseres Landes. Eine wirkliche Wiederaufbaubank, die jetzt aber zu einer wirklichen Transformationsbank geworden ist und zwei große Themen vor allen Dingen begleitet für unsere heimische Volkswirtschaft, das Thema Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft und gleichzeitig zu einer Wirtschaft, die mehr Digitalisierung haben soll und wird. Dafür gibt es große Förderprogramme. Und da gibt es aber jetzt auch viele Fragezeichen, weil natürlich fragt man sich nach der Entscheidung aus Karlsruhe, wie viel Geld ist wirklich noch da? Es kann ja nicht nur immer gefördert werden. Es braucht natürlich auch die politische Unterstützung, aber es braucht, und das ist die Conclusio, vor allen Dingen privates Kapital. Wollen wir die Transformation wirklich erfolgreich hinbekommen, ist eine Gesamtanstrengung notwendig aus Politik, aus Förderung, aber eben auch aus privatem Kapital. Und da ist die KfW aber ein ganz wichtiger Transmitter sozusagen. Sie ist mittendrin statt nur dabei. Und das war diese 75-Jahr-Feier ganz kurz. Die fand im Kraftwerk in Berlin statt. Und ich habe dann abends gesagt zum Chef der KfW, zu Stefan Wintels, ihr seid sozusagen das Kraftwerk für unsere Volkswirtschaft. Ohne die KfW geht es auf jeden Fall nicht. Aber das Fahrwasser, und der spricht ja vor einem Jahrzehnt der Entscheidungen, das Fahrwasser, um diese Transformation hinzubekommen, das ist auf jeden Fall mit der Entscheidung aus Karlsruhe alles andere als einfacher geworden.
Klempner, das ist ein hoch angesehener Beruf. Ich ziehe den Hut vor Menschen, die es können, aus ganz einfachen Mitteln großartige Kunstwerke zu bauen. Andreas Scholz, Dankeschön fürs Interview.
Besten Dank und viele Grüße. Tschüss.
Das war der Eurofinance Weekly Podcast.
Börsenradio Network AG.